Es grüßt Sie zur nächsten Sendung ganz herzlich, Ihre Andrea Marti. Heute hören Sie eine neue Berufungsgeschichte vom Zugerpfarrer Viktor Hürlimann. Die Bitte Jesu, bittet den Herrn der Ernte, Arbeiter in seinen Weinberg zu senden, ist ein klares Anliegen des Herrn, um geistliche Berufungen zu beten. Bei Radio Gloria hören Sie regelmäßig Berufungs- und Lebensgeschichten von Diakonen, von Priestern, Ordensleuten und Bischöfe, und unter anderem betet man auch am Donnerstag jeweils für Berufungen. Und heute hören wir ein besonderes Berufungszeugnis vom Pfarrer Viktor Hürlimann aus Rotenturm in Kanton Schwyz. Und so begrüße ich Sie, Pfarrer Hürlimann, ganz herzlich bei Radio Gloria.
Ja, ich begrüße auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer und es freut mich, dass wir jetzt diese Sendung machen dürfen.
Herr Pfarrer Hürlimann, hätten Sie sich als Knabe vorstellen können, irgendeines Tages Priester zu sein?
Es war ja so, dass ich eigentlich nach der Erstkommunion Priester werden wollte. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was zuerst war. Sicher hat der Pfarrer einmal so gesagt, im Erstkommunionunterricht, es wäre schön, wenn einer von euch Pfarrer oder Priester werden würde. Wir kannten ja damals den Unterschied nicht. Und ich weiß, dass ich nach dieser Religionsstunde heimgekommen bin und gesagt habe, ich werde Pfarrer. Es war nicht unbedingt ein großer Jubel, man hat das zur Kenntnis genommen und es wurde darüber nicht gesprochen. Aber etwas anderes war ganz sicher auch, aber eben, ich weiß nicht, was vorher war, ob es nachher war. Es war sicher nach der Erstkommunion, ich war Ministrant. Und ich habe dort gebetet und dann nach der Kommunion und dann war für mich klar, ich werde Priester. Ich muss allerdings auch sagen, der Wunsch war ja wahrscheinlich nicht ganz so lauter in dem Sinn. Mich hat es einfach fasziniert, zu kommunizieren, Jesus zu empfangen. Und es war mir eigentlich unklar damals, ich war in der zweiten Klasse, ich war noch nicht neun, dass andere darüber nicht gleich fasziniert waren. Jedenfalls dort nach der Heiligen Kommunion war irgendwie der Wunsch, ich möchte der Erste sein, der kommuniziert. Ich weiß auch nicht ganz genau, also das ist sicher nicht ein lauterer Wunsch in dem Sinn, eine lautere Absicht, aber in Gottes Namen, so war es halt und die Freude an Jesus war natürlich schon enorm groß. Also von dem her, nein, ich konnte mir das durchaus vorstellen, beziehungsweise war eigentlich mein einziger Wunsch, und ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß nicht, war es in der dritten Klasse, ich vermute, da hatte ich wieder einmal einen Sturz. Wir sind in einem sehr steilen Gelände aufgewachsen, also extrem steil, und da ist man wieder einmal runtergefallen oder man ist irgendwie umgefallen, runtergekugelt durch das ganze Board, wie wir sagen, oder Rhein oder Steilhang, ist weniger romantisch, dieser Ausdruck. Und da hatte ich einmal die rechte Hand zumindest verstaucht, wenn nicht gebrochen, und ich konnte nur links schreiben, und die Katechetin, Religionslehrerin, hat gesagt, was wollt ihr werden? Und ich habe dann links mit der linken Hand gekritzelt, eben ich möchte Pfarrer werden oder Bauer. Bauer deshalb, weil mir die Natur natürlich sehr viel sagt. Und ich hatte einen Kollegen, der war Bauernsohn, und ich hatte einen anderen Kollegen, der wollte Bauer werden, obwohl er nicht aus einer Bauernfamilie war. Und das war wahrscheinlich mehr das, also die irgendwie die Verbundenheit mit den anderen. Und sicher auch ein bisschen die eigene Tendenz. Aber ich weiß auch gar nicht, ob ich Bauer geschrieben habe, einfach damit die Katechetin nicht zu sehr auf dem Pfarrer rumreitet. Und ich war eigentlich froh, dass ich es links schreiben musste, sodass sie es fast nicht lesen konnte. Und ja, sie hat auch nicht viel gesagt. Ich weiß auch nicht mal, ob sie es entziffern konnte. Das ist mir jetzt unklar. Ja, dann ging es einfach so weiter. Ich hatte einfach immer diesen Wunsch. Es war für mich klar. Seit 10, also da war ich dann 10, als wir zu Ministrieren anfing, das heisst ja 10, ich war noch nicht 10. Zum ersten Mal ministriert habe ich am 8. Januar 78 und ich bin im Dezember 68 auf die Welt gekommen. Als ich dann in der 5. Klasse war, es war, meine ich, November, hat meine Mutter dann einmal das wieder angesprochen und gesagt, willst du immer noch Pfarrer werden? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann hat sie gesagt, dann müssen wir schauen wegen der Schule. Weil, ja, wir sind Handwerker, wir haben eigentlich, wir hatten damals überhaupt keine Ahnung, was es da für Ausbildungsmöglichkeiten gibt, überhaupt keine. Aber irgendwie wussten wir, man sollte irgendwie die Matura haben. Und dann hat sie gesagt, ja, dorthin oder so, weil die Kantonsschule Zug, was ja eigentlich naheliegend gewesen wäre, war eben schon nahe, aber vom öffentlichen Verkehr für uns fast unerreichbar. Also unerreichbar nicht, aber man hat einfach sehr viel Zeit verloren, wenn man mit dem Bus gegangen ist. Und es war nicht wie jetzt, wo jede halbe Stunde ein Bus fährt und so weiter und so fort. Und man war ja doch noch relativ klein, war noch jung. Jedenfalls stand dann irgendwie zur Debatte, Klosterschule einsiedeln. Und dann hat meine Mutter herausgefunden, da kann man nur einmal im Monat heim und dann hat sie das Veto eingelegt. Das kommt nicht in die Frage. Und dann hatten meine Eltern Kollegen, die waren aus Uri, und die haben das Internat St. Josef in Altdorf empfohlen. Da sind wir einmal hingegangen und haben da gesprochen, zuerst natürlich mit dem Präfekten, Pater Ephrem Fenetz, der leider auch schon verstorben ist, und dann noch mit dem Rektor damals, das war noch ein Benediktiner aus Mariastein, Pater Hugo Willi, ist auch schon verstorben. Und dann hat man da so gesprochen und ja, es war ganz nett. Und irgendwie musste man noch die Sekprüfung machen zu Hause und das ging dann ohne weiteres. Zwischendrin wurde ich noch gefirmt, aber ja. Jedenfalls, ich bin dann ins Internat gekommen, auf eigenen Wunsch. Und ich habe dann festgestellt, unter diesen 70 oder bis zu 95, ich sage jetzt Insassen, weil die einen sich so auch vorgekommen sind, war ich wahrscheinlich einer der ganz wenigen, die freiwillig dort waren. Die anderen waren eher dort, weil es die Eltern so gesagt haben. Jedenfalls, ich war dann im Internat. Aber ich getraute mich nicht zu sagen, zu Hause, das weiß ich noch, dass ich ins Internat gehe. Ich weiß, die Lehrerin, sie lebt noch, und die hat irgendwie so gesagt, du hättest mir auch etwas sagen können. Und dann habe ich gesagt, ja, was spielt das für eine Rolle? Mir ging es ja nicht, dass sie es nicht hätte wissen dürfen, dass ich ins Internat gehe. Aber die Frage, warum gehst du ins Internat? Ja, ich will Pfarrer werden. Das getraute ich mich nicht zu sagen, weil mir klar war, dieser Weg hat mit Gott zu tun und Gott weiß es besser als ich. Und wenn er sagt, du, das ist eine reine Einbildung, dann muss man das akzeptieren. Also ich war sehr zurückhaltend, bis zur Matura. Ich habe nie etwas gesagt, dass ich Pfarrer werden will, höchstens ganz vertrauten Leuten. Ja gut, und ich war der Zweite überhaupt von meiner ganz grossen Familie. Also wir sind zu viert, das ist ja nicht gross, aber ich habe es nicht durchgezählt. Wir sind etwa 55 Cousins und Cousinen. Ich war der Zweite, der überhaupt gegen die Matura ging. Und ich bin einer der Jüngeren dieser Generation. Und dann war ich manchmal dann im Internat und habe gesagt dem lieben Gott, du schau, also, du willst ja, dass ich Pfarrer werde, ja, dann schau jetzt du, oder? Aber es ging dann gut von der Schule her. Und ich habe immer gesagt, und ich sage das heute noch, ich bin noch nie gerne in die Schule gegangen, aber ich war immer gerne in der Schule. Für mich war das immer ein völliges Trauma, das ist übertrieben, aber nach den Sommerferien wieder anzufangen, weil in den ganzen Sommerferien, ich habe nie ein Buch hervorgenommen. Ich habe praktisch nichts geschrieben. Ich weiß noch, nach den ersten Sommerferien, die waren ja sehr lang im Kanton Uri, jedenfalls für uns, aus Walchwil, dass ich nicht einmal mehr wusste, wie man einen Bleistift in die Hände nimmt. Aber und ich habe mir auch am Sonntag habe ich nie irgendwie Hausaufgaben gemacht, weil wir im Internat waren, wir natürlich schon so, wir hatten 2 Stunden und 2 1/4 Stunden hatten wir Studium. Also wo man Hausaufgaben machen konnte, wo man Wörter lernen konnte, natürlich in einem grossen Saal und man durfte nicht reden, außer der Präfekt sei eingeschlafen, aber dann durfte man auch nicht reden, damit er nicht aufwacht. Ja, gut, dann habe ich die Matura abgelegt und in dieser Zeit, also wusste ich auch immer, was ich will, oder? Ich habe mich auch nicht umgeschaut wegen Mädchen und so. Außer einmal, da weiß ich, da kam eine frisch in die Klasse und die hätte mir noch so gefallen. Aber ja, ich wusste, was ich wollte und das war nie ein... Man hat sich dann nicht so verhalten, dass man irgendwie Gefallen gefunden hätte an ihr. So hat es auch nie etwas ergeben und das ist auch gut so. Ja, habe die Matura gemacht und dann war ja die große Frage, wohin gehst du studieren? Und da wäre natürlich wieder die Klosterschule Einsiedeln irgendwie nahe gelegen, weil nach Luzern wollte ich einfach nicht. Ich hatte da das eine oder andere gehört, was mir nicht gefallen hat, oder? Und dann hat es aber geheißen, ja, das ist eigentlich für die Mönche, das ist nicht für solche, die dann in die Welt hinaus wollen. Ja, und dann war stand zur Debatte Heiligenkreuz, aber es war ja so weit weg, der Wienerwald war wahnsinnig weit weg für uns, weil wir sind schon ein bisschen Stubenhocker. Und da war ein Schulkollege meiner Mutter, der auch Priester war, und meine Mutter hat ihm dann geschrieben, was er vorschlägt. Und dann hat er gesagt, er soll doch nach Chur, oder? Er soll nach Chur, und dann habe ich dann in Chur studiert und dann das Zwischenjahr, also Zwischenjahr heisst ja nicht, dass man nicht studiert, sondern dann war ich im Angelikum in Rom. Und das hat mich dann doch auch sehr geprägt, weil Chur war damals schon die Atmosphäre recht vergiftet oder es war jedenfalls schwierig. Es war relativ schwierig, weil die ganze Geschichte um Bischof Haas hat vieles schwierig gemacht. Also es war nicht unbedingt eine Atmosphäre der Freude, sagen wir es einmal so, und des Wohlwollens. Aber in Rom, da konnte man Theologie studieren und es wurde nicht ständig gesagt, ja, aber, sondern es wurde studiert nach Thomas von Aquin. Und ich bin sehr froh darum, weil erstens waren das Leute, die wollten einfach mehr von Gott wissen, oder? Die wollten nicht streiten, die wollten mehr von Gott wissen. Und ich habe dort auch nach den Vorlesungen jeweils mit einem Kollegen, auch aus der Schweiz, haben wir da diskutiert, wie ist jetzt das mit der Gnade und dem Willen und der Freiheit und mit Gott und so weiter und was hat der Heilige Geist damit zu tun und so weiter. Das war wirklich, eigentlich die Pausen waren fast lehrreicher als die Lektionen, wobei die Lektionen waren super. Ich kann mich erinnern an zwei Professoren aus Neapel. Die hatten natürlich ein Feuer, die hatten ein unglaubliches Feuer. Und einer war über Dozent für die Dreifaltigkeit. Und seither muss ich immer schauen, wenn ich über die Dreifaltigkeit predige, dass ich nicht so lang werde, weil der hat ein ganzes Semester, das war nie langweilig, das war wirklich nie langweilig. Und dann war ein anderer, also der hieß übrigens Salvati, und das ist einfach erstaunlich, dass ich das jetzt noch weiß, obwohl, das war vor 30 Jahren, oder? Und ein anderer Professor, der andere hieß übrigens Stancati, aber was er doziert hat, weiß ich nicht mehr, aber es war super, es war absolut super, aber Salvati war noch besser. Und dann war ein Padre Mongillo, der hat über die Gnade gesprochen, ausgehend vom 1. Petrusbrief. Und ich muss auch ehrlich sagen, also das hat einen richtig reingezogen. Das hat einen reingezogen und einem auch gezeigt, wie wunderbar das ist. Und ich habe dann auch festgestellt, dass leider In Chur wurde sicher irgendwie über die Gnade gesprochen, aber nicht systematisch. Und dass das so wichtig ist, das hat Padre Mongillo, ja, hat er da uns das wirklich nahe gebracht. Noch eine kleine Anekdote über Padre Mongillo. Padre Mongillo wurde einmal in diesen engen Gassen von Rom von einem Auto angefahren, gestreift. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was war. Es war Prüfungszeit und wir hätten die Prüfung ablegen sollen. Und dann war halt Padre Mongillo immer noch im Bett und wir haben dann die Prüfung in seinem Zimmer, Zelle kann man nicht sagen, ich glaube, es war schon ein Zimmer, abgelegt. Und es war wirklich, ich erzähle das, weil vielleicht wissen das die einen, Philipp Neri, der so ein gefragter Beichtvater war, der hat gesagt, ihr könnt immer beichten kommen, und selbst wenn ich noch liege. Also, und die sind dann bei Philipp Neri sind sie gekommen, auch wenn er noch fast geschlafen hat. Also, und das irgendwie, ich habe gedacht, Rom bleibt immer Rom. Ja, dann wieder zurück nach Chur, und dann habe ich das Pastoraljahr in Siebnen gemacht. Viel gelernt, es war auch streng, aber man hat viel gelernt. Und dann wurde ich im Laufe dieses Jahres Diakon und dann auch Priester. Ja, und dann blieb ich dort auch noch 3 Jahre als Vikar. Und in dieser ganzen Zeit, in diesen Jahren, also wir reden jetzt davon 9,5 und dann Priester wurde ich mit 25,5, macht 16 Jahre, hatte ich einmal die Versuchung, alles fallen zu lassen, und zwar war das auf einem Kirschbaum. Ich hatte immer wieder Stürze und deswegen ist auch meine rechte Hüfte lädiert, sodass ich nicht ins Militär konnte oder musste, je nachdem. Und mein Nachbar wusste das und er hat gesagt, du hast ja lange Zeit, hast du Ferien und ich brauche noch einen Melker. Fakt war, dass ich natürlich sofort sagte, natürlich komme ich gerne. Fakt ist aber auch, dass ich nie gemolken habe. Ich habe bei der Kirschenernte geholfen und dort, ich weiß nicht mehr, wie viele Bäume wir da gepflückt haben, ich glaube über 50 große, nicht da die kleinen, sondern die großen mit Leitern bis zu 65 Sprossen. Zwetschgen haben wir geerntet, Nüsse, Äpfel und Birnen. Wir haben für die Kühe das Emd eingetragen. Wir haben jeden Morgen gegrast, also ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch sagt, also das Gras geerntet, auch wieder für die Kühe. Und was natürlich ganz speziell war, und das hat mir sehr gut gefallen, wir sind auch noch auf den See, weil er nicht nur Bauer, Brenner, sondern auch Berufsfischer war. Und wir sind anfänglich einmal in der Woche auf den See gegangen und einmal, und dann später, als es wieder kühler war und die Arbeit ein bisschen weniger, jeden Tag. Und es war das beste Jahr, das ich überhaupt weiß. Und ich weiß, einmal haben wir so viele Fische gefangen, dass wir, damals hatte man noch kein Handy, dass man einfach vom Ufer her allen anderen Fischern des Zugersees anrufen musste, damit sie die Fische holen kommen, damit man sie verarbeiten kann. Wir sprechen hier von einer Menge von 550 Kilo. Das waren etwa 1100 Stück. Aber das ist eine große Ausnahme. Nicht, dass jemand jetzt neidisch wird und sagt, ja, die haben es gut. Also es gab dann auch Tage, wo mein Chef oder mein Meister sagte, so ironisch halt, er wusste, was ich werden will, Herr, wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Also, aber es war eine sehr, sehr schöne Zeit dort. Und, ja. Und dort eben, weil es so schön war, weil ich endlich keine Hausaufgaben mehr hatte, keine Sorgen, weil die Meistersleute waren erstens sehr gut und zweitens Man hat nicht drei Aufgaben aufs Mal bekommen, was ja sonst im Kollegium immer der Fall war. Also man musste sich immer entscheiden, was mache ich jetzt zuerst. Und dort auf dem Kirschbaum habe ich einmal so gedacht, ach, ich werde doch einfach Knecht. Und dann hast du die Ruhe. Und nach einer Viertelstunde musste ich sagen, ja gut, also jetzt hast du dir so Mühe gegeben mit der Matura und allem und Gott hat dich gerufen und bis jetzt hattest du keine Probleme und ich habe auch nie Glaubensprobleme gehabt, nie. Mein ganzes Leben nie, bis jetzt. Das wäre irgendwie auch nicht fair. Es wäre wie wenn du ein Geschenk bekommst auf Weihnachten und auspackst und dann sagst, ja, ich hätte mir etwas anderes vorgestellt. Und abgesehen davon, ja. Nein, und dann nach dieser Viertelstunde hatte ich nie mehr irgendwie die Idee, dass ich jetzt den falschen Beruf wähle oder gewählt hätte.
Sehr schön. Danke vielmals für Ihre Offenheit, Pfarrer Viktor Hürlimann. Und ich würde gerne einige Takte Musik einspielen. Hätten Sie einen Wunsch?
Ich hätte einen Wunsch, und zwar, ich habe das letzthin wieder einmal gehört bei einer Hochzeit. Und das Lied heisst «Our God is an awesome God».
Sendung mit Pfarrer Viktor Hürlimann aus Rothenthurn. Er kommt ursprünglich aus Zug und hat uns einen guten Einblick vor der Musikpause in seine Berufungsgeschichte ermöglicht. Er hat studiert in Rom, war sehr angetan von der Thematik von Thomas Aquin, auch die heilige Dreifaltigkeit und die Gnade, und er hat uns erläutert, dass er eigentlich nie irgendwie Zweifel an seine Berufung gehabt hat oder Glaubenszweifel hatte. Nur einmal auf dem Kirschbaum, einen kurzen Moment, rund 15 Minuten. Aber bald ist er wieder zurückgekommen und wusste, das ist mein Weg. Also er hat seine Liebe vollkommen verschenkt an Gott. Und jetzt freuen wir uns auf die weiteren Ausführungen von Pfarrer Viktor Hürlimann. Herr Pfarrer Viktor Hürlimann, Sie wurden dann geweiht zum Priester. Können Sie etwas darüber erzählen und hatten Sie einen Primitspruch und wie ist das abgelaufen?
Also die Priesterweihe, die war 1994. Wir hatten zuvor im Kapuzinerkloster Mels bei Pater Berard Krieg, ein Kapuziner aus Deutschland, hatten wir die Weihe-Exerzitien und das war also nicht nur gut, das war einfach super. Und es ist eigentlich schade, dass ich nichts aufgeschrieben habe und das nachschauen kann, aber ich weiß einfach, es war wirklich sehr, sehr gut. Der Weihetag selber war für mich etwas sehr Aufregendes und ja, ich war so aufgeregt, dass ich eigentlich nicht weiß, was der Bischof gepredigt hat. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß einfach, es war extrem heiß. Der Föhn ging, es war ja schon Sommer und der Föhn ging halt noch heißer. Wir hatten nachher ein Apero und nachher sind wir nach Hause gefahren. Und am anderen Tag war bereits wieder die Primiz in Walchwil, weil die Kirche renoviert wurde damals. War das in der Aula. Und es war ein, ich würde schon sagen, ein Riesenereignis. Und ich denke mit Dankbarkeit noch heute zurück an all jene, die mir das organisiert haben. Lustig war eigentlich das, dass die Messe war in der Aula und auch das Mittagessen war in der Aula. Und da kamen etwa, ich glaube, 600 Leute. Es war schon ein bisschen ein grosses Fest und ich muss vielleicht dazu auch sagen, weil die Kirche ja renoviert wurde in dieser Zeit, habe ich so gedacht, ja gut, also ich bin überhaupt nicht der Typ, der grosse Feste braucht für sich. Ich mag das jedem gönnen, der ein grosses Fest haben will, aber ich mir selber, also mir sagt das nicht so viel. Aber dann hat ein Pater aus Immensee hat gesagt, hey, du kannst jetzt nicht einfach auf dieses Fest verzichten. Die Leute haben für dich gebetet und das stimmt auch. Also wir haben eine starke Rosenkranzgruppe gehabt damals in Walchwil. Die besteht jetzt noch. Ich weiß zwar nicht, ob das überhaupt immer noch, ob das in einem Faden geht oder ob das wieder frisch gegründet worden ist. Ich weiß es wirklich nicht, aber jedenfalls, da haben sehr viele gebetet. Sehr viele. Und du kannst das nicht machen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann machen wir es halt, oder? Und es war aber wirklich ein sehr schönes Fest, aber ich weiß nur, dass ich einfach am Abend nicht mehr einschlafen konnte. Also ich war völlig aufgedreht. Aber am anderen Morgen, also Montagmorgen, hatte ich in Kehrsitten eine Nachprimiz und natürlich, wie es so ist, eben kein Nattel und keine Fahrbewilligung. Also ich musste von Standstaat nach Kehrsitten rennen, dass ich überhaupt noch rechtzeitig kam. Aber es war alles sehr schön. Und ich habe dann die 14 Tage, wo mir der Pfarrer freigegeben hat, habe ich eigentlich genutzt, um Nachprimitzen zu feiern, da und da und da und weiß nicht was. Es war eigentlich, mich hat es einfach lustig gedünkt, als er mir dann sagte, ja, du hast jetzt 14 Tage Ferien gehabt. Also es war überhaupt keine Ferien, es waren intensivste Tage, natürlich der Gnade und der Freude und allem, aber es war natürlich auch, ich sage jetzt das Wort affenstreng, es war einfach affenstreng. Vom Primitspruch, es ist meine Seele preist die Größe des Herrn. Warum? Weil ich hatte in Rom hatte ich die Gelegenheit, die Legio Mariens kennenzulernen. Wir haben auch Straßenapostolat gemacht dort. Und das war sicher auch eine Glaubenserfahrung, über den Glauben zu sprechen in aller Öffentlichkeit. Und die meisten haben das ja dankbar angenommen, weil damals war die Zeit noch nicht so säkularisiert. Es gab dann schon auch Atheisten, aber die Italiener haben dann jeweils gesagt, so ein Atheo. Und dann haben wir ihnen gesagt, ja, Atheo, weißt du eigentlich Gott los? Und dann haben wir ihnen doch gesagt, nein, Gott ist doch auch bei dir. Also es waren sehr schöne Begegnungen, auch wenn man natürlich ein bisschen Mut dazu braucht. Aber in der Legio Mariens heißt es ja, dass man immer schauen muss, dass man wieder einen zweiten Kontakt haben könnte. Also nicht, dass man die Leute verrückt macht oder irgendwie, sondern es geht eigentlich darum, sagen wir einmal, das Evangelium anzubieten und die frohe Botschaft und ja, ihnen auch zu zeigen, dass man ja wohlwollend ist, oder? Ja, und darum habe ich diesen Anfang des Magnifikats und auf dem Primizbild ist die Mutter Gottes vom Rigi Klösterli, Maria zum Schnee. Warum? Ich bin natürlich schon ein bisschen ein Stubenhocker und die Rigi ist der Hausberg, der zweite Hausberg von Walchwil. Ich behaupte immer, die Rigi ist am schönsten von uns ausgesehen, aber das ist so ein nostalgisch und provinzielles Denken. Aber trotzdem, wir sind jedenfalls noch viel, während dem Studium bin ich noch viel am Donnerstag, wenn ich Zeit hatte, in die Messe gegangen. Da war Anbetung, da war Rosenkranz, vor allem auch für die Priester. Und da war Pater Frohmund. Pater Frohmund Baumer, ein Kapuziner aus dem Entlebuch, das hat man dann immer wieder gehört, wenn er gepredigt hat. Mir kam das vor, wenn die ganze kleine Emme in der ganzen Breite da käme. Es war also wirklich ein Genuss, es war ein absoluter Genuss. Nur schon vom Zuhören, aber es war auch ein Genuss vom Geistlichen her. Und er hat einmal, und das vergesse ich ihm wirklich nie, wir hatten im Studium wieder in Chur, war die Frage aufgetaucht, ja, könnte man auch noch katholisch sein, auch wenn man nicht glaubt, dass Jesus tatsächlich aus dem Grab erstanden ist, sondern dass diese Auferstehung mehr ein spirituelles Ereignis war, ohne die körperliche Auferstehung von den Toten. Und ja, es ist so eine Tendenz, die leider Gottes in der Theologie um sich gegriffen hat, so ein Christentum ohne Fleisch und ich würde auch sagen, fast noch ohne Knochen. Und also nur so geistig, und das wissen wir, also wenn man Nächstenliebe nur geistig übt, dann verhungert der andere neben mir trotzdem. Das nur so nebenbei. Jedenfalls, Pater Frohmund hat am Donnerstag nach Ostern, ich weiß nicht mehr ganz genau in welchem Jahr, das könnte ich auch schauen, hat er genau darüber gepredigt, ja, die haben dann erzählt, er sei dann doch nicht recht auferstanden und so, das kommt immer wieder, aber das ist ein völliger Quatsch. Vielleicht hat er ein anderes Wort gebraucht, dann müsste man die Entlebucher fragen, was man sagt dazu. Jedenfalls, mir hat das im Herzen und ich sage auch im Hirn wunderbar getan. Und so war das für mich auch ganz klar, also die Mutter Gottes vom Rieck Klösterli muss auf das Primizbild. Ja, und so ist es bis heute geblieben. Genau.
Und jetzt sind Sie Priester im Roten Turm. Was ist Ihnen wichtig im Priesteramt?
Ja, was ist mir wichtig? Also mir ist einfach wichtig, dass wir immer wieder diese zwei Pole sehen oder dass ich sie sehe, und das ist natürlich die Verbundenheit mit Gott, also dass man im Gebet auch verankert ist. Es geht nicht ohne Gebet, es geht auch nicht ohne geistliche Begleitung, die einem hilft, erstens sich auch wieder zu motivieren und zum Zweiten natürlich auch zu korrigieren, wenn man ja, vielleicht jeder hat so seine fixen Ideen und jeder, natürlich hat jeder seine Farbe und das ist auch schön, aber es gibt dann auch so fixe Ideen, die dann irgendwie ins Nichts gehen. Aber das Zweite, und das ist mir gerade so wichtig, ist einfach auch immer wieder, wir sind für die Leute da. Wir sind für die Leute da. Das heisst, es ist mir immer wieder wichtig, es war mir immer wieder wichtig, erreichbar zu sein. Und ich bin jetzt natürlich auch erst 1,5 Monate hier. Es gab sehr vieles zu lernen. Es waren auch sehr viele schöne Erfahrungen und Begegnungen bereits. Aber ich bin noch nicht dazu gekommen, sage ich einmal, durch die Höfe zu gehen, die Eltern der Erstkommunionkinder, der Firmlinge zu besuchen. Also die Familien natürlich. Aber das ist mir schon wichtig, der Kontakt auch mit den Menschen, dass man präsent ist, weil dass wir immer wieder evangelisiert werden müssen, auch wir selber, das ist sonnenklar. Und die Erfahrung mit Legio Mariens hat mir auch gezeigt, der Glaube wird gerade dadurch stärker, indem man ihn austauscht. Natürlich ist immer auch ein bisschen die Gefahr, sage ich, dass man an der Oberfläche bleibt, also dass man sprachlos bleibt gegenüber dem Glauben. Das stimmt auch. Aber trotzdem ist es wichtig, dass wir den Kontakt haben mit den Leuten, damit wir auch sehen, was sind überhaupt die Punkte, wo es brennt. Das sind nicht unbedingt diejenigen, die großen Tageszeitungen aufnehmen. Sondern die Punkte, die brennen, das ist oft einfach auch in der Familie, das ist irgendwie am Arbeitsplatz. Natürlich auch das Alter. Ich kann mich so gut erinnern an eine alte Frau, die mir erzählt hat unter Tränen, weil sie immer älter wurde, immer gebrechlicher, ich kann nicht mehr beten. Oder? Das sind so Punkte, die wirklich, wo wir ja auch helfen können und versuchen zu helfen. Oder? Und wenn es auch nur ist, dass man ein Ohr hat für die Sorgen und Anliegen. Und ja, dass die Leute auch getrauen zu sagen, ich habe das und das Problem. Oder? Auch wenn es jetzt nicht zur Beichte kommt, unbedingt. Aber ja, dass man Seelsorger ist, zu den Seelensorge hält, ja, das ist mir eigentlich wichtig, aber wirklich auch die große starke Verankerung im Gebet. Und da bin ich auch sehr dankbar für die Leute, die einem im Gebet auch tragen. Und hier vielleicht eine Erfahrung, also eine Begegnung, die mich wirklich sehr berührt hat. Das war noch in Uri, in einem Altersheim, also nicht in einer Pfarrei, wo ich wirkte, sondern ich hatte dort den Gottesdienst und dann hieß es nach dem Gottesdienst, bring die Heilige Kommunion noch der und der. Und dann bin ich hingegangen und es war in einem Zimmer. Man hat, ja, ich sage, den Verwesungsgeruch schon fast gerochen. Also die Frau war wirklich sterbend, also nicht im Sinn von, dass sie nicht mehr da war, also sie war wirklich präsent und dann hat sie gesagt, Sie sind Pfarrer Hürlimann, wissen Sie, als Sie Priester wurden, habe ich auch so ein Primizbildchen bekommen und seither bete ich jeden Tag für Sie. Und das sind so Dinge, die einem natürlich schon berühren, oder? Wo man dann merkt, hey, du bist nicht allein. Du bist nicht allein, auch wenn du viele Sorgen, die du ja, in der Pfarrei mithörst, mitbekommst, diese Sorgen natürlich nicht einfach auf der Kanzel verkünden kannst. Du kannst nicht sagen, in dieser und jener Familie haben wir das und das Problem, beten wir dafür. Das geht nicht, oder? Das ist indiskret. Da muss man wahnsinnig aufpassen, dass man da eben das für sich behält. Und das ist ja nicht immer ganz einfach. Das ist ja wirklich nicht immer ganz einfach. Aber eben, einerseits sich stützen auf die starken Beter und Beterinnen, sind ja vor allem auch Frauen, muss man auch zugeben. Und dann auch einfach der Kontakt mit den Leuten. Der Kontakt mit den Leuten, das dünkt mich halt schon sehr, sehr wichtig. Macht es manchmal auch schwierig, weil es gibt Leute, die suchen vielleicht den Kontakt jetzt nicht einmal nur zum Priester, sondern sie suchen einfach sonst Kontakt, oder? Und dass man eigentlich alle gleich behandelt. Das ist nicht ganz einfach. Es ist ja wieder bei den Pflanzen. Die einen brauchen mehr Wasser, die anderen brauchen weniger Wasser, aber man kann auch zu viel wässern. Das stimmt natürlich auch. Und es ist übrigens, ich habe ja auch noch immer Garten gehabt, stellt man einfach auch fest, je mehr man wässert, desto anspruchsvoller werden diese Pflanzen. Also am besten ist es schon, wenn man sie fast verdursten lässt und dann müssen sie in die Tiefe und dann hast du Ruhe, oder? Dann brauchst du nicht so viel Wasser. Das war vor allem im Kanton Uri wichtig mit dem ewigen Föhn, mit dem heißen Wind aus dem Süden.
Wir neigen uns langsam am Ende zu unseres Interviews. Welche Freizeitbeschäftigungen haben Sie? Sie haben zuvor erwähnt Pflanzen, dann irgendwie waren Sie in der Fischerei tätig. Ich glaube, dort hatten Sie noch Freude und in der Landwirtschaft und Kirschenbäume etc. Aber wo finden Sie Ihren Ausgleich, Pfarrer Viktor Hürlimann?
Ja, es sind natürlich immer noch ein bisschen Landwirtschaft. Also ich kann mich völlig regenerieren, wenn ich mit Leuten über Landmaschinen spreche, also nicht die grossen, weil da habe ich wirklich keine Ahnung, aber sagen wir, über Mähmaschinen und so, das ist doch interessant. Aber das habe ich eigentlich erst kürzlich entdeckt, also vor 2 Jahren, durch ein Brautpaar, wo er, der Bräutigam, extremer Landmaschinen-Fan ist. Also, ja. Das muss ich schon sagen, da regeneriere ich mich auch. Es muss nicht über Landmaschinen sein, auch sonst, also auch über Viehzucht und Viehwirtschaft und so. Das ist einfach interessant, auch wenn ich jetzt da nicht der grosse Experte bin, überhaupt nicht einmal ein kleiner. Aber einfach die Begeisterung der Leute zu hören und dabei zu sein, das ist einfach schön. Oder? Und eben, es kann auch über etwas ganz anderes sein. Also, wir hatten in Ersfeld hatten wir ganz viele Pendler und das war auch immer hochspannend. Das hat mich, ja, da kommst du runter, oder? Da merkst du plötzlich, es gibt noch Felder, wo es keine, also keine Probleme, jedenfalls nicht so Probleme gibt, wie die du nicht lösen kannst, oder wo dich an etwas angehen. Aber eben, ich habe noch ein wenig Garten, ich habe noch Kaninchen, also ich bin immer doch auch Bauer geworden. Dann habe ich noch das Hobby Fahrradfahren. Ich muss allerdings auch sagen, ich komme jetzt nicht ganz so dazu, wie ich es gedacht habe, aber vielleicht mit den Jahren wird es ein bisschen einfacher. Das ist eigentlich so mein Ding, also Garten und sicher auch Natur und so. Oder ich gehe jetzt, mein Vater ist 91, meine Mutter ist im Januar verstorben und dann gehe ich doch jede Woche zu ihm und reden so vielleicht über früher, weil der weiß so viel von früher, das ist unglaublich. Und dann gehe ich natürlich bei uns, also beim Bruder, gehe ich noch eben in diesen Steilhang, wo es viele Bäume drin hat. Oder nebendran ist ein Bach, ein Wildbach. Also das sind so, ja, sind so meine Punkte, wo ich sagen kann, wenn ich hier eine Viertelstunde sitze, dann ist das gut.
Sehr schön, Herr Pfarrer Viktor Hürlimann. Möchten Sie noch ein Abschlusswort an die Zuhörerschaft richten?
Ja, gerne. Also vielleicht doch, ich habe ja gesagt, ich hatte nie Schwierigkeiten wegen der Berufung, aber ich glaube, es ist auch immer deshalb gewesen, weil man Leute um sich hatte, die einem gestützt haben. Priester, aber auch Frauen und Männer, die im Glauben ihren Weg gegangen sind. Und was mir einfach ganz wichtig ist, für alle, die einen geistlichen Weg gehen wollen, bitte nehmt die geistliche Begleitung in Anspruch. Das heißt nicht nur einfach eine Beichte, vielleicht einmal im Monat oder alle 3 Monate, sondern besprecht die Dinge auch, die euch im Herzen bewegen und halt auch außerhalb der Beichte, damit der Beichtvater nicht jedes Mal von vorne anfangen muss. Da muss ich schon sagen, also das ist sicher auch ein Punkt, der mir über all die Jahre immer geholfen hat. Denn es gibt immer wieder Situationen, wo es nicht so einfach ist, wo man mehr im Nebel ist als im Sonnenschein. Und auch wenn die Sonne scheint, kann man noch geblendet werden. Also, niemand ist sich selber Arzt oder sollte nicht so sein. Ja, das wäre so mein Wunsch und ich kann einfach nur sagen, probiert es mit Gott. Er ist wirklich ein wunderbarer Gott, auch wenn man die Wege, die man geht, nicht immer selber gehen würde. Aber ich möchte schließen mit einem Wort meines geistlichen Vaters, der mir gesagt hat, weißt du, wenn du wüsstest, was dir an Schwierigem, an Schlimmen begegnet als Priester, dann hättest du nie den Mut. Aber wenn du gleichzeitig auch wüsstest, was du an Schönem erleben kannst als Priester, dann würdest du 100-mal Ja sagen. Und so ist es. Es hat sich bewahrheitet in den letzten, muss ich nachstudieren, 27 Jahren war es immer so. Das Schöne überwiegt, wenn man auf Gott hört.
Herzlichen Dank für diese schönen, stärkenden Worte.
Herr Pfarrer Viktor Hürlimann, ich wollte Sie noch fragen, würden Sie uns abschließend der priesterliche Segen spenden?
Sehr gerne. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Herr, erhöre mein Gebet
und lasse unser Flehen zu dir kommen.
Und so segne und behüte euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Antonius von Ägypten, des heiligen Johannes des Täufers, aller Engel und Heiligen, Gott der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Viktor Hürlimann, für das schöne Berufungszeugnis und dass Sie über Ihren Glaubensweg gesprochen haben. Und Radio Gloria wünscht Ihnen einfach weiterhin reicher Gottessegen und mögen Sie immer wieder von der Mutter Gottes Maria zum Schnee, vom Rigi Klösterli an der Hand genommen werden und immer näher zu Jesus geführt werden. Und mögen Sie weiterhin einfach Ihre Freude an dem Glauben, Ihre Liebe zu Jesus, dass Sie diese übertragen können vielen Menschen. Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Viktor Hürlimann.
Gern geschehen.
Das war die Sendung mit Pfarrer Viktor Hürlimann. Er hat berichtet über seinen Glaubensweg. Und wenn Sie die Sendung nochmals nachhören möchten, dann können Sie das unter Podcast www.radiogloria.ch oder Sie können eine CD bestellen im Studio in Waldeck. Und so verabschiede ich mich von Ihnen allen. Bleibt Sie gesund und reicher Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.